Indes vollzieht sich lautlos der spektakuläre Wachwechsel in Bonn. Alain Clément notiert hierzu in der Zeit: Viele Jahre lang behaupteten die Auguren, man könne über den demokratischen Charakter der Bundesrepublik nichts aussagen, ehe man nicht wüsste, wie sie den Abschied Adenauers überstehen würde. Der große Tag kam und man merkte, dass es nichts zu überstehen gab. Tatsächlich wurde von Bundeswirtschaftsminister Erhard das große Ereignis schon am 23. April unumstößlich zur Feierstunde gemacht, indem er sagte:
Die Wahl ist auf mich gefallen.
So ist denn in der 86. Sitzung des Deutschen Bundestages im Oktober der Abschied von Konrad Adenauer der einzige Punkt der Tagesordnung. Präsident Eugen Gerstenmeiers Laudatio verleiht der Stunde einen wohltuend unsentimentalen Zug, und neben vielem, was verdient festgehalten zu werden, sei dieses ausgewählt.
Am 15. September 1949 haben Sie sich hier von Ihrem Abgeordnetensitz erhoben, um den Platz des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland einzunehmen. Heute verlassen Sie ihn wieder mit einer geschichtlichen Leistung, ungebeugt und in Ehren. Damals standen Sie auf und traten vor das Haus. Heute steht der Deutsche Bundestag vor Ihnen auf, Herr Bundeskanzler. Um für das deutsche Volk dankbar zu bekunden: Konrad Adenauer hat sich um das Vaterland verdient gemacht.
Konrad Adenauer antwortet ungebrochen und mit einem Bekenntnis zur Opposition in der parlamentarischen Demokratie.
Diese Opposition in parlamentarisch regierten Staaten, diese Pflicht der Opposition ist notwendig für das Parlament und für das Volk und für dessen Regierung. Wir brauchen alle eine Kontrolle. Eine Kontrolle, ob wir auf dem richtigen Wege sind. Und es ist wirklich nicht so, dass da wir in diesem Augenblick sahen, als ob ich allen und jeden Satz, der von der linken Seite des Hauses gekommen wäre, ohne weiteres beiseite geschoben hätte. Keineswegs, meine Damen und Herren. Erstens ist das Dasein der Opposition prophylaktisch. Und, meine Damen und Herren, dieses prophylaktische Wirken der Opposition, das wird leider in der Öffentlichkeit zu wenig veranschlagt.
Der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt hat. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter. Frage Sie, Herr Abgeordneter Professor Erhard, nehmen Sie die Wahl an?
Ich nehme die Wahl an.
Es ist viel über die Ära Adenauer gesagt worden. Jetzt, da sie zu Ende ist, hören Sie, was unter anderem Professor Golomann zu ihr in der Wochenzeitung Die Zeit sagt. Eine historische Würdigung Adenauers ist heute am Platze, aber sie muss mehr Fragen enthalten als Antworten. Und auch wenn er längst im Grabe ruht, wird die Wahrheit über ihn, wie über alle Großen der Geschichte, dem Suchenden entgleiten. Am 16. Oktober gibt der direkte Erbe seine Regierungserklärung ab.
Meine Politik ist eine Politik der Mitte und der Verständigung. Unser Weg in die Zukunft wird uns weiter aufwärts führen, aber er bleibt voller Gefahren. Bezeugen wir Mut, Gewissen und Solidarität. In dieser Zeit ist auch die deutsche Politik zum Handeln aufgerufen und hat ebenso überzeugend für die Einigkeit und Stärke des westlichen Bündnisses zu wirken, wie auch für den Frieden und die Lösung unserer nationalen Fragen einzutreten. Es muss das Ziel unserer Politik bleiben, den Kalten Krieg beenden zu helfen, den die Sowjets vor allem durch die Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts für die Deutschen in der Zone seit 1,5 Jahrzehnten führen. Die deutsche Politik wird deshalb nach innen wie nach außen immer weltweit orientiert und so freiheitlich gestaltet werden müssen wie nie zuvor in unserer Geschichte.
Der Anfang der Regierung Erhard ist von furchtbaren Ereignissen überschattet. Das erste ist die Katastrophe von Lengede. Am 24. Oktober stürzen 700.000 Kubikmeter schlammigen Wassers aus einem geborstenen Klärteich in die Schächte der Erzgrube Mathilde. Sie überraschen 129 Bergleute kurz vor dem Ende ihrer Schicht um 8 Uhr abends. 79 können sich retten und um 3 Uhr in der Frühe meldet die Grubenleitung 50 Vermisste. Eine Suchbohrung stößt auf 7 in einem Querschlag kauernde Kumpels. Ihre Rettung gelingt. Am nächsten Tag und nach 190 Stunden verlassen 3 weitere eingeschlossene Bergleute ihr nasses, steinernes Grab mit Hilfe einer Rettungsbombe. Man schreibt den 27. Oktober und die Hoffnung auf weitere Überlebende da unten ab. Zögernd folgt man der Spur eines Gerüchts, das nicht verstummen will. Der Hauer Hütter mutmaßt, im alten Mann einer zu Bruch geworfenen Strecke könne noch Leben sein. Die 10. Suchbohrung beginnt. Es ist der 2. November. Da unten ist Leben. Wird das mürbe Gestein über dem Bruch, der die Größe eines Wohnzimmers hat, halten? Das ist die Frage. Und Millionen erleben an den Fernsehschirmen jenen Augenblick, da sich der schwere Meißel durch die Decke frisst. Niemand weiß, ob der fallende Fels die 11 Lebendigen jetzt endgültig begräbt. Das sind die grauenvollen Sekunden, die zu den denkwürdigsten in der Geschichte des Bergbaus gehören. Oben der Ingenieur Jank, unten Bergmann Wolter.
Was ist, Herr Wolter? Was ist, Herr Wolter?
Es fehlt etwas mehr.
An derselben Stelle?
Ja.
Liegt die Stelle in Nähe des Geräusches? Liegt die Stelle in Nähe des Geräusches?
Ja.
Ausgezeichnet. Wie ist die Wetterführung? Wie ist der Staub?
Staub normal, Wetterführung auch normal.
Hören Sie das Zischen austretender Luft?
Zu!
Herr Wolter, hören Sie mich?
Okay.
Herr Schmidt, alles klar?
Kann man nicht sehen, wegen dem Müll.
Herr Schmidt, alles klar?
Alles klar.
Herr Wolter, bitte melden.
Ich kann noch nicht viel sprechen, wenn ich... Staub, Moment.
Alles in Ordnung, ausgezeichnet gelaufen, Ruhe bewahren.
Ja.
Jetzt ist es bald soweit.
Augenblick warten. Herr Junge, kann langsam weitergehen.
Bitte jetzt langsam und ruhig. Alle Besonderheiten hier an mich melden. Es geht noch nicht weiter.
Bitte?
Es geht noch nicht weiter. Ich muss jetzt erst von Ihnen alles ganz genau hören, was los war.
Ich muss dann aber raus, ne?
Nein, Sie bleiben jetzt erstmal sitzen, wo Sie sitzen.
Das ist in Ordnung.
Sind Ihre Kameraden ruhig?
Die Kameraden sind alle ruhig, ja.
Alles klar, ne?
Es geht noch, ja.
Das Gestein hält. Und als erster erblickt am frühen Nachmittag des 7. November der Bergmann Heinz Kull das Licht des Tages nach 230 Stunden. Ihm folgen die anderen, amtlich bereits tot. 29 bleiben unten, für immer. Noch sind Trauer und Glück von Lengede das bewegende Ereignis. Da wird das gemeldet, das wie kein anderes seit Beginn des letzten Krieges die Welt aufrühren soll. 22. November.
Präsident Kennedy ist heute Abend um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit an den Folgen eines Attentats gestorben. Ein bisher noch unbekannter Mann hat mehrere Gewehrschüsse auf ihn abgefeuert. Bluttransfusionen konnten Kennedy nicht mehr retten. Der Präsident und seine Frau waren zu einer Wahlveranstaltung nach Dallas im amerikanischen Südstaat Texas gekommen. Das Weiße Haus in Washington teilte mit, dass Präsident Kennedy einer durch eine Kugel verursachten Gehirnverletzung erlegen ist. Kennedy war 46 Jahre alt und der 36. Präsident der Vereinigten Staaten. Die Polizei hat am Attentatsort ein Zielfernrohrgewehr und drei Patronenhülsen sichergestellt. Ein 24-jähriger Mann wurde in einem Theater in Dallas als mutmaßlicher Täter festgenommen. Er hatte heftigen Widerstand geleistet. Kennedy hatte in Texas wegen seiner Rassenpolitik zahlreiche Gegner. Der Präsident wollte eine dreitägige Reise durch diesen Staat unternehmen. Der bisherige Vizepräsident Johnson ist bereits heute Abend in Dallas als neuer Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Er übernimmt damit auch den Oberbefehl über die amerikanischen Streitkräfte. Johnson wurde 1908 in Texas geboren. Die amerikanische Millionenstadt wirkt wie gelähmt. Die Menschen haben die Nachricht noch nicht erfasst. In diesen Augenblicken erscheinen die ersten Extraausgaben der Zeitungen auf den Straßen. Viele New Yorker brachen in Tränen aus. Die Kirchenglocken läuteten und alle Fahnen wurden auf Halbmast gesetzt. Der Broadway wird heute Abend ohne Lichter sein. Alle Theatervorstellungen wurden abgesagt.
Die Sitzung der Vereinten Nationen wurde sofort unterbrochen. Ihr Generalsekretär Utant spricht diese Worte.
General of the United Nations, I would like to express profound sorrow at this most tragic event and to be associated in the condolences to Mrs. Kennedy, to the members of the bereaved family and to the government and people of the United States.
Über eine Radiobrücke der Stimme Amerikas erfahren wir jene entsetzlichen Einzelheiten. Hier ein Ausschnitt des Bayerischen Rundfunks in direkter Übersetzung von Wolf Mittler.
Wir hören noch einmal, dass Präsident Kennedy in einer ganzen Kolonne von Autos fuhr und dass er, wie er es gerne tat, im Auto anscheinend aufrecht stand, sodass er also gegen die Kugel des Attentäters nicht geschützt war. Der Unfall ereignete sich in den Außenbezirken von Dallas in Texas, und zwar in der Nähe von einer dreifachen Unterführung. Sofort nach dem Attentat raste die Autokolonne in das Hospital, wo, wie Sie wahrscheinlich schon wissen, Präsident Kennedy die Bluttransfusionen bekam, die sein Leben nicht mehr retten konnten. Die erste offizielle Nachricht des Todes kam von den beiden Priestern, die Präsident Kennedy die Sterbesakramente erteilt hatten. Als die Priester vor dem Hospital die Nachricht von Präsident Kennedys Tod verkündeten, brachen die Korrespondenten, die vor dem Krankenhaus versammelt waren, zum Teil in Tränen aus.
Aus aller Welt berichten die Rundfunkkorrespondenten von Abscheu und Schrecken über diese Tat. So Erwin Behrens aus Moskau.
Als Sprecher von über 220 Millionen Menschen bezeichnet Chruschtschow in einer von allen russischen Rundfunkstationen verbreiteten Botschaft die Ermordung des amerikanischen Präsidenten als einen Anschlag auf alle Menschen, die den Frieden wünschen. Das tragische Schicksal Kennedys hat in diesem Lande überall tiefe Bewegung ausgelöst. Der sowjetische Regierungschef sprach dem amerikanischen Botschafter seine Anteilnahme zum Tode eines Mannes aus, den er gelegentlich angegriffen, den er aber auch immer wieder respektiert hatte. Eines Mannes, von dem die Führer der Sowjetunion sagen, dass er während des Kuba-Konflikts mithalf, den Frieden der Welt zu erhalten.
Als der noch am Todestag vereidigte neue Präsident der Vereinigten Staaten, Lyndon B. Johnson, gemeinsam mit der Witwe des Toten die Düsenmaschine verlässt, mit der zugleich der Sarg übergeführt wird, sagte diese ganz wenigen Worte in tiefster Erschütterung.
This is a sad time for all people. We have suffered a loss that cannot be waived. For me, it is a deep personal tragedy. I know that the world shares the sorrow that Mrs. Kennedy and her family bear. I will do my best. That is all I can do. I ask for your help and God's.
Und das alles nur einen halben Tag nach jenem Morgen, an dem John F. Kennedy in Dallas zum letzten Male zu einer Versammlung gesprochen hatte.
Next month, when the United States of America fires the largest booster in the history of the world into space for the first time, giving us the lead, fires the largest payload into space, giving us the lead. It will be the largest payroll, too. Who should know that better than Houston? In 1990, your sons, daughters, grandsons, and grandchildren will be applying to the colleges of this state in a number three times what they do today. Our airports will serve five times as many passenger miles. We will need housing for 100 million more people, and many times more doctors and engineers and technicians than we are presently producing. That is why we're trying to do more in these areas.
Lee Harvey Oswald, der mutmaßliche Attentäter, leugnet die Tat. Als er gefesselt aus dem Polizeigewahrsam in ein Gefängnis in Dallas gebracht wird, kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall. Oswald wird von dem Nachbarbesitzer Jack Ruby erschossen.
Lee Oswald has been shot.
Ruby will aus Mitleid mit Jacqueline Kennedy gehandelt haben. Kurze Zeit später stirbt der 24-jährige Oswald in dem Hospital, in dem auch Präsident Kennedy seinen Wunden erlag. Oswald hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Die Beisetzungsfeierlichkeiten auf dem Nationalfriedhof zu Arlington ähneln denen Präsident Lincolns, mit dessen Schicksal das John F. Kennedys so vieles gemeinsam hat. Am Grabe sind Schwarze und Weiße, Freund, Gegner und Staatsmänner aus aller Welt vereint. Und so wird diese Beerdigung zugleich eine Demonstration für die weltweite Beliebtheit des ermordeten Präsidenten. Vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin haben sich zu dieser Stunde 60.000 Menschen versammelt. Niemand hatte sie aufgerufen. Sie gedenken des großen Toten und lauschen dem letzten Gruß. Fragt man nach seinem Vermächtnis, nun, es ist in jeder seiner großen Reden enthalten. Es ist Bestand seiner Philosophie, dass Freiheit und Frieden die einzige Rechtfertigung der Macht seien. Und jetzt, da er tot ist, gewinnen seine Worte, die er auf dem Frankfurter Römerberg und inmitten des Lebens aussprach, große einsame Bedeutung.
Abraham Lincoln, in the dark days before the Civil War in my own country, said, I know there is a God. I see a storm coming. If he has a part and a place for me, then I am ready. No one can tell in the future whether there is a storm coming for all of us. But what we can be sure of is that no matter what happens, we believe in God and we are ready.
Die Bundesrepublik verliert am 12. Dezember den Mann, der als erster das höchste Amt dieses Landes innehatte und der diesem Amt eine so hohe Würde verlieh. An der Schwelle zum 80. Lebensjahr stirbt Theodor Heuss. Hören Sie eine Würdigung aus dem Munde von Carlo Schmidt.
Die Bundesrepublik Deutschland wäre nicht, was sie ist, ohne das Wirken ihres ersten Präsidenten. Und das Wirken des Menschen Theodor Heuss. Das deutsche Volk hätte sich auf sein innerstes Wesen nicht so besonnen, wie es dies tat, ohne das Leitbild, das dieser Mann verkörperte. Die Welt hätte ihr Urteil über das deutsche Volk nicht berichtigt, wenn ihr nicht dieser Mann als kraftausstrahlende Verkörperung einer großen deutschen Möglichkeit erschienen wäre, zu der sich die Menschen unseres Landes immer wieder in unmissverständlichen Zeichen bekannten.
Karl Jakob Burckhardt hat Theodor Heuss nachgesagt, er habe das deutsche Volk entspannt, gelöst, entkrampft. Welch ein Verdienst. Wen wir mit diesem Manne verloren haben, das aber mögen noch einmal die Schlussworte in unser Erinnern rufen, die Theodor Heuss an einem nebligen Novembertag des Jahres 1952 und im Angesicht des Gedenksteins sagte, der auf dem blutgetränkten Boden bei Bergen-Belsen an die Opfer des Massenmordens erinnern soll.
Da steht der Obelisk, da steht die Wand mit den vielsprachigen Inschriften. Sie sind Stein, Kalderstein, Saxa loquuntur. Steine können sprechen. Und es kommt auf den Einzelnen, es kommt auf dich an, dass du ihre Sprache, dass du diese, ihre besondere Sprache verstehst. Um deinetwillen, um unserer aller Willen.
Zwei Tage nach dem Staatsbegräbnis für Theodor Heuss wird ein neues angeordnet. Diesmal für Erich Ollenhauer, der im Alter von nur 62 Jahren einer Lungenembolie erliegt. Überdenkt man, was man als Chronist diesem Manne schuldig ist, was von dem Gesagten, dem Toten gerecht zu werden vermag, dann sind es die Worte eines noblen Mannes über einen noblen Mann.
Nach der Ermordung Präsident Kennedys und dem Hinscheiden unseres allverehrten ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss hat der Tod des Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Erich Ollenhauer, nicht nur seine politischen Freunde, sondern alle Bürger demokratischer Gesinnung und Gesittung in schmerzliche Trauer gestürzt. Es ist nicht die Ehrfurcht vor dem Tode allein, sondern es ist die menschliche Achtung, die ich dem Verstorbenen zollte, wenn ich als Bundeskanzler im Namen der Bundesregierung dem Toten einen ehrenden Nachruf widme. Sein Tod hinterlässt im Deutschen Bundestag eine kaum zu schließende Lücke. Mit der Bundesregierung aber wird das ganze deutsche Volk das Andenken Erich Ollenhauers in Ehren halten.
Weihnachten 1963. Über zwei Jahre leben die Berliner mit der Mauer. Beiden Teilen, die sie trennt, wirft sie kalte Schatten. Doch zum ersten Male gibt es eine Türe, geöffnet nach wochenlangen politisch umstrittenen Verhandlungen. Bis zum 5. Januar 1964 dürfen Westberliner ihre Angehörigen bei einem Wiedersehen auf Raten in die Arme schließen. Der eine aber, der die Mauer für immer überwinden will, der junge Peter Schulz, wird erschossen, als er sie überklettert, am ersten Weihnachtstag. So reiht sich sein Tod ein in die Reihe der schon genannten Toten und der zu nennenden. Die Politik verliert 1963 Robert Schumann, Hugh Gaitskell und Wolfgang Döring. Die Wissenschaft verliert Friedrich Dessauer, Eduard Spranger, Adolf Weber, Alexander Rüstow und Rudolf Kühn. Die Musik verliert Ferenc Fritschey, Paul Hindemith, Winfried Zillig und Karl Hoffmann. Die bildende Kunst verliert Georges Braque und die Literatur Aldous Huxley, Otto Flake, Ernst Gläser und Jean Cocteau. Wir alle haben sie verloren, auch Edith Piaf und Harry Piel. Wir haben 1963 Gustav Gründgens verloren. Ein Jahr, das denkwürdig wurde durch seine Katastrophen und durch seine Toten. Aber neben dem Schmerz wacht der Trost.